Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Wenn ich auch nicht alle direkt vor mir sehe, mache ich mir das bewusst. Wir sind miteinander verbunden und das vor allen Dingen, das habe ich auch Andreas gestern am Telefon gesagt, im Herrn bleiben wir verbunden, auch wenn wir räumlich getrennt sind voneinander. Und ich freue mich ganz besonders über Gottes Wort heute Morgen, dass wir das Wort Gottes erleben als eine Lampe, die leuchtet an einem dunklen Ort. Die Welt ist dunkel und wir brauchen das nicht zu beschwören oder noch weiter auszubreiten. Es ist eine dramatische Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Ich möchte nur einige Zahlen nennen. 100, 300, 800. Gestern Abend habe ich es gelesen. 100 Tote in Frankreich, 300 in Spanien, 800 in Italien. Das sind Zahlen, die wir nicht fassen können. Aber die Menschen sterben im Augenblick wie die Fliegen. Und doch, unter dem Angesicht Gottes und seinem Wort gesehen, Gott sagt, dass kein Sperling vom Himmel fällt, ohne dass Gott es wüsste. Gott weiß das alles und wir sind alle Menschen in Gottes Hand. Und diesem Gott wollen wir uns zuwenden. Man sagt ja manchmal unter uns Frommen, ja, es ist wichtig, dass wir Gott groß machen. Ich würde das gerne anders ausdrücken. Wir müssen Gott nicht groß machen. Gott ist groß. Er muss nur vor unseren Augen groß werden. Und das bedeutet, dass wir manches einfach beiseite stellen, beiseite räumen müssen, was unseren Blick auf den großen Gott verstellt. Wir sind so viel mit anderen Dingen beschäftigt, so oft abgelenkt, auch bei mir angefangen, dass wir diese Größe Gottes nicht wirklich vor Augen haben. Wie dankbar dürfen wir für Gottes Wort sein, das uns hier aber hilft und zeigt, dass Gott wirklich groß ist, dass Gott wirklich helfen kann, dass Gott wirklich in jeder Not der ist, der helfen kann, in jeder Not. Denken wir an Männer des Glaubens, Frauen des Glaubens. Was tun zum Beispiel, wenn man vor den Rachen eines hungrigen Löwen geworfen wird? Der Prophet Daniel hat das erlebt. Oder was tun, wenn man mitten in den Flammen des Feuers steckt? Seine Freunde haben das erlebt. Oder was tun, wenn man zu Unrecht in den Kerker geworfen wird und verfolgt wird? Paulus und Silas haben das erlebt. Was tun wir in diesen Tagen, auch wenn unser Glaubensleben geprüft wird, wo wir wirklich auch merken, ich muss mein Vertrauen ganz und gar auf Gott setzen. Was tun? Wie können wir Trost und Vertrauen haben in einer Zeit, die so schwer ist wie unsere und die kaum schwerer sein kann? Ich lese mit uns den Psalm 46. Ein wunderbarer, trostvoller Psalm. Und ich überschreibe ihn mit den Worten, komme, was da wolle, Gott ist deine Zuflucht. Komme, was da wolle, Gott ist deine Zuflucht. Das ist nicht nur ein Spruch, das ist Zuspruch Gottes aus Gottes Wort. Ich lese ihn uns. Psalm 46, Vers 1. Dem Chorleiter von den Söhnen Korachs nach Alamot ein Lied. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, früh am Morgen. Nationen tobten, Königreiche wankten. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn. Der Entsetzen verbreitet auf Erden. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde. Bogen zerbricht und Speere zerschlägt. Wagen mit Feuer verbrennt. Last ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Wollen wir noch einmal stille werden, uns neigen zum Gebet. Herr, danke für den Zuspruch deines Wortes, in dem du uns in deiner Größe begegnest. Und darum bitten wir jetzt auch in der Botschaft, dass dein Trost und deine Kraft und deine Gnade uns aufrichten und stärken mögen für diese Tage, in denen wir leben. Amen. Der geschichtliche Hintergrund dieses Psalms steht nicht ganz eindeutig fest. Die Überlegung geht in die Richtung, dass man annimmt, der große Sieg Gottes zur Zeit Hiskias über das Heer der Assyrer könnte der Anlass für diesen Psalm gewesen sein. Für Luther war dieser Psalm eigentlich das Mottolied der Reformation, ein Trutzlied kann man sagen. Eine feste Burg ist unser Gott, ein starke Wehr und Waffen, so hat er das ja im Lied auch zum Ausdruck gebracht. Wenn du die allmächtige Hilfe Gottes begreifen willst, wenn wir sie ergreifen und begreifen wollen, dann müssen wir verstehen, mit welchen Problemen Gott fertig werden kann. Nicht wahr? Es gibt Stürme des Lebens, die uns einen so eisigen Wind ins Gesicht blasen, dass man fast zu Stein und Bein gefriert. Und es ist auch gut, ein frohes Gemüt zu haben und alle Zeit froh zu sein. Aber es gibt Tage wie diese, dass alle Freude, alle Kraft, aller Schwung bei manchen Menschen wie von einer Säure zerfressen. Und das kann man verstehen, dass Menschen jetzt gerade Angst haben, sich entsetzen, fassungslos sind. Einige reagieren sehr kurios auf dieses Coronavirus. Manche haben noch einen Heidenspaß damit, hauchen Polizeibeamte an und sagen Corona. Andere haben eine Heidenangst. Und andere wie wir sollten Gottesfurcht dagegen halten, in Gottesfurcht demütig dagegen halten und uns recht verhalten. Menschen, die einen Krieg erlebt haben, die wissen, einen Bunker zu schätzen. Die Not, die Lebensgefahr, die man da erlebt, die ist ein bisschen geschmälert, wenn man Zuflucht nehmen kann zu einem Bunker. Mir haben das viele meiner Elterngeneration erzählt, viele ältere Leute, die das noch kannten. Wir selbst lebten in einem Haus in Stuttgart, in dem unten ein Keller war, der war ein Bunker für die Zeit des Krieges immer wieder. So erzählten uns die Nachbarn das. Und im Grunde genommen ist es auch hier das Thema Bunker oder sagen wir Festung oder feste Burg, ein Zufluchtsort. Darum geht es. Komme, was da wolle, Gott ist deine Zuflucht. Dort, wo wir Schutz nehmen dürfen. Nicht ein Gebäude, nein. Gott selbst ist unsere Zuversicht, unsere feste Burg. Psalm 46 sagt, dass Gott Zuflucht ist. Die Nöte, die Gefahren und auch das Leiden des Lebens treiben uns zu Gott. Ja, sie machen uns empfindsamer für Gottes Wort. Klar, wer Not hat, lernt beten. Nicht alle, aber viele lernen in der Not beten. Und erst, wenn ich bombardiert werde mit Anfechtungen, mit Nöten, dann beginnen wir zu buchstabieren, was das eigentlich bedeutet, dass Gott meine Festung ist. Erst dann macht mir die Not Beine. Eine Festung macht nur Sinn, wenn ich Schutz brauche. Nicht wahr? Ein Medikament macht nur Sinn, wenn ich krank bin. Dieser Psalm macht Sinn und ist so trostvoll, weil wir alle Schutz brauchen. Nicht nur in diesen Tagen, das war immer schon so. Als Menschen brauchen wir Schutz. Wir wissen noch nicht, was die nächsten Tage, Wochen und Monate, ja vielleicht Jahre mit sich bringen. Aber eines ist klar, es wird dann wenn das alles irgendwie vorüber ist, nicht mehr so sein wie vorher. Und es ist Gott, der die Dinge jetzt lenkt. Wir sind nicht seine Geheimsekretäre. Ich kann auch nicht erklären, was Gott genau damit im Schilde führt. Aber es trennt sich die Spreu vom Weizen. Es geschehen gewaltige Weichenstellungen. Und der Mensch wird immer mehr gewahr, dass er nicht Gott ist. Dass er die Dinge nicht in der Hand hat. Wir sehen in diesem Psalm 3 Hauptgedanken. Ich nenne es kurz: Wenn auch Katastrophen kommen, so fürchte dich nicht, denn Gott ist deine Zuflucht. Verse 1 bis 4. Verse 5 bis 8. Wenn auch der Weltuntergang kommt, so fürchte dich nicht, denn Gottes Welt wankt nicht. Und die Verse 9 bis 12. Wenn auch Entsetzliches kommt, so fürchte dich nicht, denn Gott ist der Höchste. Also erstens, wenn auch Katastrophen kommen, so fürchte dich nicht, denn Gott ist deine Zuflucht. Deine Zuflucht. Im Text steht ja, Vers 1, dem Chorleiter von den Söhnen Korachs nach Alamot ein Lied. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Reichlich zu finden. Kurz etwas zu Korah. Zu den Söhnen Korachs, je nach Übersetzung Korah oder Korach. Ihr Stammvater Korah hatte sich mit Datan und Abiram gegen Mose damals aufgelehnt, rebelliert. Und Gott ließ sie dann sterben auf eine sehr eindrückliche Weise. Mitsamt den Familien, die eben nicht auf Distanz zu diesem Ungehorsam gingen, sind sie von der Erde verschlungen worden. Aber einige Söhne Korachs überlebten. So bezeugt es uns 4. Mose 26, 11. Wie kann das sein? Weil sie sich von der Sünde ihres Vaters distanzierten. Also wer schreibt diesen Psalm? Nachkommen von solchen, die mitbekommen haben, was es bedeutet, rebellisch gegen Gott vorzugehen. Sie haben die Gnade Gottes angenommen. Sie sind Begnadigte gewesen. Sie waren ja im Herzen nicht besser als ihre Vorfahren oder ihr Vater und die, die rebellierten. Aber sie distanzierten sich von der Sünde, des Ungehorsams, der Rebellion. Sie nahmen Zuflucht bei Gott und erfuhren Rettung. Also hier schreiben solche, die verstanden haben, dass man Sünde meiden muss, dass Rebellion nicht gut ist und dass es Zuflucht gibt unter den Flügeln des Allmächtigen und seiner Gnade. Also haben die uns was zu sagen hier? Oh ja, die haben uns was zu sagen, ihr Lieben. Familienerbe, das schätzt man hoch. Und das ist eine Last, so ein Erbe mitzubringen, so eine Erinnerung in den Generationen zuvor mitzutragen, zu sagen, wisst ihr noch, diese Geschichte damals, unser Stammvater und die mit ihm rebellierten, sind alle vom Erdboden verschluckt worden. Was für ein Gericht. Dieses Lied, Psalmen sind ja Lieder, die gesungen und gebetet wurden, wird nach einer Weise Alamots gesungen und das ist höchstwahrscheinlich ein Hinweis auf eine hohe Stimmlage, wahrscheinlich eine Frauenstimme. Also Frauenstimmen, eine hohe Stimmlage. Wahrscheinlich ist es so. Und nun lesen wir hier, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Schau, auch die schlimmsten Katastrophen können Gott nicht in Verlegenheit bringen. Denkst du an das Schlimmste, dann wisse auch daran, hat Gott schon gedacht. Das ist für uns sehr schwer zu erfassen. Aber wahr ist das? Denke immer wieder darüber nach, fange heute damit an, daran zu denken, dass Gott schon längst alles weiß und dass wir immer in vorbereitete Situationen kommen. Für das glaubende Volk Israel damals und für die gläubige Gemeinde heute gilt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke und Beistand in Nöten. Er wird es nicht, er ist es jetzt schon hier und heute. Diese drei Begriffe fassen wunderbar zusammen, was dir göttliche Festung bietet. Sie besteht nicht aus kalten, toten Mauern. Wir dürfen wissen, wer uns trägt. Das sehen wir in den ersten zwei Versen hier. Gottes Festung bietet Zuflucht vor Gefahren, Stärke in der Schwachheit und Beistand in Not. Und das brauchen wir ja, ihr Lieben. Dort gibt es für dich Geborgenheit und Schutz, Kraft und Ausrüstung in den schwachen Stunden, Rat und Beistand in Tagen der Not. Die Zugbrücke Gottes ist für alle geöffnet. Der Eintritt ist frei, doch kommen musst du. Keiner wird dich dort einfach hineintragen, hineinquälen. Nein, auch Gott nicht. In Sprüche 18, Vers 10 haben wir einen wunderbaren Vers, der das so gut illustriert und ergänzt. Ein fester Turm oder eine feste Burg, je nach Übersetzung, ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Der Name des Herrn, das steht für den Herrn selbst. Er ist unsere Festung, unsere feste Burg, unser Schutz. Stell es dir bildlich vor, Gottes Festung ist eine uneinnehmbare Burg. Alle Nöte, alle Sorgen, alle Teufel der Welt werden diese Festung nicht einnehmen können. Mit Gott stehen wir durch den Glauben an seinen Sohn Jesus auf der Seite des Siegers, auf dem Fundament, das Jesus ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Er ist der Fels in der Brandung, auch in der heutigen Zeit. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das macht uns nicht hochmütig, das demütigt. Und in erster Linie geht es hier um unser Heil, um unser Seelenheil. Gesundheit ist nicht alles. Es gibt nur Niederlagen in meinem, in deinem Leben. Wir alle versagen, manchmal auf der ganzen Linie. Manchmal machen wir Christen die Dinge genauso falsch wie die Nichtchristen. Und trotzdem macht die Bibel einen Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten, Christen und Nichtchristen. Sprüche 24, Vers 16 sagt, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Magst du auch siebenmal fallen, die Zahl der Vollkommenheit, interessant, so wird dir der Herr auch siebenmal vergeben und aufhelfen. Aufhelfen und er wird es noch öfter tun. Das ist keine Einladung zum vorsätzlichen Sündigen. Nicht verdrehen, sondern richtig verstehen. Bei Gott ist unsere Zuflucht. Von ihm haben wir Kraft und durch ihn haben wir Beistand. Wir sind nicht allein. Wir wissen, was uns durchträgt. Es geht weiter. Was sollen wir mit diesem Wissen machen? Wir sollen uns nicht mehr fürchten. Mit Gott an Bord ist unser Lebensschiff sozusagen unsinkbar. Das will heißen, nicht, dass wir gegen den Tod immun wären, gegen Krankheiten immun wären. Das will heißen, dass wir ans Ziel kommen. Darum fürchten wir uns nicht, Vers 3. Wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken, also wenn selbst das passieren würde, müssen wir uns nicht fürchten. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Denken wir an Noah und seine Familie, denken wir daran, dass sie im Boot in der Arche waren und dass sie sicherlich sehr klar realisiert haben, als der Regen kam und der nicht aufhörte zu regnen, ja, dieser Regen immer mehr war und der Regen zur Flut wurde, wie Gott es vorhergesagt hat. Denken wir daran, dass sie sich für sich nicht fürchten mussten. Sie wussten, wir sind geborgen in der sichersten Burg, die es gibt. Die Arche war eine Festung. Sie waren sicher. Und so sind wir sicher in Gottes Armen, sicher in seiner Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Wir leben hier noch relativ in guten Verhältnissen. Unsere aktuelle Situation wird uns aber vor Augen führen, dass wir mit unseren Möglichkeiten auch an die Grenzen kommen werden. Was dann? Fürchten wir uns nicht. Wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wankten, mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ja, das sagt sich leichter, als es getan ist, zugegeben. Aber was müssen wir tun? Wir müssen begreifen, wer Gott ist. Wir müssen verstehen, was Gott kann. Und wir müssen uns in dem Plan Gottes wiederfinden als solche, die Gerechtfertigte sind, aus Glauben allein, aus Gnade, und dass wir solche sind, die in Gottes Hand geborgen sind und uns niemand aus seiner Hand rauben kann. Niemand heißt niemand. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, und nichts heißt nichts. Das ist Trost. Also selbst wenn die schlimmsten Katastrophen kommen, so brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil Gott uns und diese Welt fest im Griff hat. Christus hält alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Jedes Virus hat er im Blick. Kann ich das verstehen? Nee, das verstehe ich nicht. Kann ich das glauben? Ja, ich glaube das. Weil etwas anderes zu glauben, das ist kein Trost. Das ist kein Halt. Und das ist kein Zweckoptimismus, das ist biblischer Glaube, der sich allein auf Gott verlässt und nicht auf Menschen. Am 18. Mai 1980, da explodierte ein Mount St. Helens in USA. Vulkanausbruch. Und es gab eine 18 Kilometer hohe Aschewolke. Die Explosion des Berges fällte die Bäume im Umkreis von 37 Kilometern. Über 450 Quadratkilometer Wald waren vernichtet. Über 9 Kubikkilometer Asche und feuriger Staub wurde in die Atmosphäre geschleudert. 5 Millionen Tonnen Masse wurden bewegt. Ein Vulkanausbruch sondergleichen. Gott kann diese Welt erschüttern und ihm gehört diese Welt. Er tut mit ihr, was ihm gefällt. Selbst wenn diese Dinge passieren, hat Gott alles im Blick und uns in der Hand. Unvorstellbar, zugegeben. Aber wir müssen unser Denken dem biblischen Wort unterordnen. Darum geht es. Und dann werden wir Frieden im Herzen haben und immer wieder finden, wenn wir aufgewühlt sind, wie ein ungestümes Meer. Unsere Katastrophen im Alltag sehen anders aus. Die sind manchmal nicht so katastrophal, aber jetzt wird es für viele furchteinflößend. Es ist anzunehmen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen unser Haus nur noch zu ganz klar geregelten Bedingungen verlassen dürfen. Und das erzeugt in vielen Familien Stress und Krisen. Man sitzt aufeinander, man ist sich zu nah, man hält es hier und da nicht mehr miteinander aus. Was wird das gesellschaftlich auslösen? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, wir als Christen können dem standhalten. Im Gebet, im Singen, im Glauben, im Hoffen und vor allen Dingen in der Liebe. Im Psalm 27, Vers 1 lesen wir: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Rhetorische Fragen. Wir sollten uns vor gar nichts fürchten. Ja, ist das etwa so, Eberhard, dass du dich vor nichts fürchtest? Nein, so ist es nicht. Ich kenne Furcht. Ich habe Sorgen um meine Lieben, um meine Verwandten, um Freunde, um Geschwister. Aber ich kann meine Angst vor Gott aussprechen und vor ihm ausbreiten. Ich kann meine Sorgen Gott bringen und dort lassen. Und dann weiß ich, Christus hat diese Welt überwunden. Er ist groß. Ich muss Gott nicht aufblasen wie eine Luftmatratze und mich dann auf ihm niederlassen. Gott ist groß. Gott ist der Herr. Er ist der Fels. Er hält. Er hält, was er verspricht. Es gibt keine Finsternis und keine Verlorenheit, die Gottes Licht und Heil überwinden könnte. Wir müssen aber hinfliehen zu Gott. Und das wird uns in der Angst, in der Bedrängnis, in der Anfechtung nicht abgenommen. Das ist, was wir tun sollen. Die Nähe Gottes suchen. Im Gebet, im Lesen des Wortes Gottes. Unsere Gedanken auf Gott, den großen Gott konzentrieren. Das ist jetzt das Gebot der Stunde. Wir brauchen den Blick für Gottes Wirklichkeit, für Gottes Welt und Herrlichkeit. Er ist anders und er wohnt anderswo. Wir sahen, wenn auch Katastrophen kommen, so fürchte dich nicht, denn Gott ist deine Zuflucht. Wir sehen weiter, wenn auch der Weltuntergang kommt, so fürchte dich nicht, denn Gottes Welt wankt nicht. Gottes Welt? Ja, Gottes Welt wankt nicht. In Gottes Stadt ist Freude, Sicherheit und Hilfe. Der Text spricht über die Stadt Gottes. Vers 5, des Stromes Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird dir helfen, früh am Morgen. Es gibt nun hier verschiedene Möglichkeiten der Auslegungen, also Möglichkeiten, wie manche sie wahrnehmen, in die eine Richtung, in die andere Richtung. Ich denke, es gibt natürlich nur eine richtige. Ich behaupte nicht, ich habe die allein seligmachende Erklärung hier, aber welche Stadt ist gemeint? Das ist die entscheidende Frage. Welche Stadt ist gemeint? Ist es Jerusalem? Oder soll es nur ganz bildhaft und symbolisch gedeutet werden? So eine Metapher für Gottes Wohnstätte? Oder ist gar das neue Jerusalem gemeint? Ich tendiere zum Letzteren. Es kann sehr wohl das neue Jerusalem gemeint sein. Denn in Vers 5 ist die Rede von des Stromes Bäche, die die Stadt erfreuen. Nun gibt es im Jerusalem Israels keinen Fluss, der mitten durch die Stadt führen würde. Also ein Fluss, es gab wohl diesen Kanal, den Hiskia gegraben hat. Und dort war eine wasserführende Stelle, ja. Aber lediglich der Kidron fließt am Rande der Stadt durch das Kidrontal hindurch. Durch einen üppigen Strom mit Bächen führt kein Weg in Israel. Von diesem Strom aber hier heißt es, dass er die Stadt Gottes erfreut. Wasser ist in der Bibel oft auch ein Symbol für das Leben. Und dort, wo Wasser ist, ist Leben. Vom neuen Jerusalem heißt es in der Apostelgeschichte, natürlich in der Offenbarung, so viel Apostelgeschichte heute gehört, in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und da haben wir diesen Strom im neuen Jerusalem, das nach der Vernichtung dieser Erde vom Himmel herabkommt. Dieser Strom kommt direkt aus dem Thron Gottes und des Lammes. Diese himmlische Stadt, diese suchte bereits Abraham. In Hebräer 11, Vers 10 heißt es, denn er, also Abraham, erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hebräer 11, Vers 16 erfahren wir, dass Gott Sarah und Abraham bereits eine Stadt bereitet hat, die ist schon existent. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Damals schon hatte Gott das vorbereitet, was auch für uns noch Zukunft ist und unsere zukünftige Hoffnung ist. Also der Verfasser des Hebräerbriefs ermutigt seine Leser mit folgenden Versen, den Blick wegzutun vom alttestamentlichen System des Gesetzes hin zu der Zukunft des himmlischen Jerusalems. Und das gleiche Prinzip ist auch für uns wichtig, den Blick auf die Zukunft zu richten und nicht gebannt zu sein von den Ereignissen heute und zu erstarren vor Angst. Hebräer 12, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Also im Geiste, im Inneren sollten wir immer wieder diese Stadt Gottes und ihre Wohnungen vor Augen haben. Sie ist eine unsichtbare Realität. In dieser Stadt sind die Wohnungen des Höchsten. Er wohnt in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken und Gott wird ihr helfen. Diese Stadt Gottes kann niemand belagern. Ihr kann niemand das Wasser abgraben. Sie kommt nicht ins Wanken. In ihr gibt es keine Krankheit, keine Viren und keinen Tod. Und wir haben das Bürgerrecht. Wir haben Wohnrecht in dieser Stadt. Diese Stadt Gottes ist bereitet. Der deutliche Kontrast dazu steht in Vers 7. In Gottes Stadt ist die Freude, ist Sicherheit und Hilfe. Aber bei den Nationen ist Rebellion. Denken wir an Korah und andere. Da ist Angst und da ist Niedergang. Nationen tobten, Vers 7, Königreiche wankten. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Text spricht in der Vergangenheitsform. Man könnte es als prophetische Vergangenheit bezeichnen. Damit meint man, ein zukünftiges Geschehen wird so geschildert, als ob es schon erfüllt wäre. Dennoch ist die Erde ja nicht zerschmolzen. Mit dieser Ausdrucksweise wird die Größe und Souveränität, die uneingeschränkte Allmacht Gottes betont. Bei Gott ist das keine Vermessenheit. Gott ist uneingeschränkter Herrscher des Himmels und der Erde. In Psalm 2, da werden einige Fragen aufgeworfen. Unter anderem Vers 1, warum toben die Nationen, sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also hier wird klar, Nationen werden sich gegen Gott auflehnen und gegen ihn toben. So erklärt es uns der Psalm 2. Es geht um einen Kampf gegen Gott und seinen Sohn Jesus und Christus. Wir hören, dass Gottes Stadt nicht wankt. Aber hier wanken die Königreiche. Und auch in dieser Zeit wankt einiges gewaltig. Und endzeitlich betrachtet wird die Erde zerschmelzen. Es gibt viel Angst in der heutigen Zeit. Es gibt Heidenangst und das können wir und müssen wir verstehen. Warum sollten die Menschen keine Angst haben? Das wäre ja Wahnsinn. Aber wir dürfen auf den Trost Gottes hinweisen und sollen das. Wir sollen seine Zeugen sein. Wir dürfen auf die Bibel hinweisen und sagen, steht doch alles geschrieben. Es steht geschrieben. Und es ist durchaus überraschend für uns jetzt auch als Christen, dass wir gerade jetzt in einer solchen Bedrängnis sind in Europa, weltweit. Keiner hat das vorhergesagt. Vorhergesehen, im Januar, als die Leute sich noch zuprosteten oder ihnen sich gegenseitig ein gutes neues Jahr wünschten, wer hätte gedacht, dass das kommen würde? Keiner, aber Gott wusste das. Gott wusste das. Und das geht noch weiter mit der Weltgeschichte. Das ist noch nicht das Ende der Erde, der Menschheit. Nein, da kommt noch vieles andere. Und am Ende seiner Gerichte, die Gott über die Erde als gerechter Richter schicken wird, werden schließlich die Elemente dieser Erde in Brand zerschmelzen. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 12. Also bei den Nationen ist Rebellion, ist Angst und Niedergang. Sie sind in der Auflehnung gegen Gott. Und das alles steht so krass im Kontrast zu der Festung Gottes, der Stadt Gottes, die nicht wankt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Bei Gottes Volk aber ist Sicherheit, Vers 8, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Wer ist uns? Das Volk Israel. Die Gläubigen, die Gerechten, die Gerechtfertigten, die aus Gnade Geretteten. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Er ist nicht mehr unser Richter, der uns verdammt. Er ist unser gnädiger Gott, der uns erlöst. Sein Name hier ist Herr der Heerscharen, der Kriegsheere. Unser Gott besitzt sehr viele Namen, aber dieser beschreibt unseren Herrn als großen Feldherrn. Es kommt noch ein Krieg auf diese Erde und auf Christus zu. Und Gott wird mit seinem himmlischen Heeren den Sieg erringen. Und alle, die in Gott durch den Glauben an Christus ihre Zuflucht und Festung auch in ihm haben, alle jene sind geborgen und in Sicherheit. Und schließlich, Vers 9 bis 12, wenn auch Entsetzliches kommt, so fürchte dich nicht, denn Gott ist der Höchste. Gott wird entsetzliche Taten vollbringen. Vers 9, kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden, der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Im Anblick dessen, was gerade geschieht, können wir sagen, ja, Gott verbreitet Entsetzen. Da fällt uns nichts dazu ein, als in uns zu gehen und nachzudenken, wie vergänglich unser Dasein ist. Und dass wir unser Leben vom Ziel her, vom Tod her leben müssen. Gedenke deines Todes, auf dass du klug werdest. Welches Gewicht doch dieser Satz plötzlich in unserer Spaßgesellschaft bekommt. Seine Gerichte werden Entsetzen verbreiten. Durch seine Gerichte wird Schreckliches auf dieser Erde geschehen. Hungersnöte, Tod, Seuchen, Erdbeben. In Offenbarung Kapitel 8 können wir nachlesen, 33% der Erde und Vegetation werden verbrennen, 33% der Meerestiere werden sterben. Es wird entsetzlich sein. Und da sind wir jetzt, hier und heute, noch nicht. In Jesaja Kapitel 26, Vers 9 lesen wir, durch seine Gerichte lernen die Bewohner der Erde Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist zu bekommen, was wir verdient haben. Was hat Eberhard Dahm verdient? Verdient hätte ich eine ewige Hölle. Warum? Weil ich gegen den heiligen Gott gesündigt habe. Und das hat jeder Mensch getan, bis auf Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verdammt wird, sondern ewiges Leben habe und der Zorn Gottes nicht mehr auf ihm ist, weil der Zorn Gottes auf Jesus ruhte. Am Ende der siebenjährigen Trübsalszeit, die noch kommen wird, wird die Schlacht von Harmagedon sein. Die Schlacht von Harmagedon ist die letzte Rebellion der Menschen. Und da wird man auch merken, diese Rebellion, die haben wir in uns. Dieses, wir wollen nicht, dass dieser Gott über uns herrsche. Die Endzeit, wir stecken in einer gewissen Weise schon drin, aber die eigentlichen Ereignisse, die kommen erst noch. Und das können wir anhand der Bibel einfach vergleichen. Wir müssen nicht jedes Ereignis deuten, aber es ist deutlich, was Gott sagt in seinem Wort. Gott beschwichtigt Kriege bis ans Ende der Erde. Er zerbricht die Bogen, er macht die Waffen zunichte, die Speere, die Wagen, die Kalaschnikows, die Panzer, was nicht alles sich gegen Gott stellen wird, Christus wird der Sieger sein am Ende, weil er es jetzt schon ist. Christus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und bei diesem Kommen Jesu werden Sonne und Mond den Schein verlieren. Matthäus 24, 29 bis 30 sagt uns das. Inseln werden versinken, es wird schwere Erdbeben geben. Die Erde wird erschüttert, Offenbarung 16, 17 bis 21. Christus wird sichtbar auf dem Ölberg erscheinen und dieser wird sich teilen zu einem großen Tal, das sich dann bis zum Jordan erstreckt. Und nach dieser, seiner Ankunft, wird Jesus sein irdisches Königreich aufrichten. Am Ende dieses tausendjährigen Reiches wird es noch einmal eine Rebellion geben. Da werden die Menschen sich noch einmal gegen Christus auflehnen. Und auch diesen Aufstand, diese Rebellion wird Christus niederschlagen. Also wenn auch Entsetzen kommt, und es kommt Entsetzliches, so fürchte dich nicht, denn Gott ist der Höchste. Er regiert. Wenn du dich zu ihm hältst, so bist du von ihm gehalten, von ihm getragen und bewahrt. Eine feste Burg ist unser Gott, so hat Luther den Psalm überschrieben. Und so hat er auch sein Lied dazu geschrieben. Und dieses Lied begleitete Luther in besonders schweren, ja lebensbedrohlichen Situationen bis zu seinem Lebensende, weil das Motto so wichtig und richtig ist. Eine feste Burg ist unser Gott. Gott wird auf der Erde erhöht sein. Gott wird der Sieger sein. Gott wird angebetet werden müssen auf dieser Erde. Das wird so kommen. Das muss sein. Warum? Weil Gott der Höchste ist. Und dem Höchsten gebührt höchste Anbetung, höchste Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir müssen Gott nicht größer machen, als er ist. Gott ist der Höchste. Aber wir müssen den Blick frei bekommen auf den großen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Vers 11, lasst ab und erkennt. Erkennt was? Dass ich Gott bin. Lasst ab. Luther hat übersetzt, seid stille. Und schaut, das ist doch gerade das, was unsere Regierung uns jetzt auch sagt. Zwangsweise. Klar, wir müssen alle ablassen, loslassen, stille werden. Unsere Hektik mal beenden. Der Verkehr, ja, wird runtergedrosselt. Die Züge fahren nicht mehr so oft, die Flugzeuge bleiben auf dem Boden. Lasst ab, das heißt so viel wie hört auf, haltet inne hier. Das ist natürlich nicht das, was unsere Regierung uns sagt, aber Gottes Wort sagt uns, dass wir diese Zeit, wo wir eingesperrt sein mögen, als eine Befreiung begreifen müssen. Dass wir erkennen in der Isolation, in der sozialen Isolation, die viele auch fast nicht aushalten, dass wir Gott näher kommen können, dass das eine Chance ist, eine Aufforderung. Seid still, seid doch mal ruhig, hört doch mal hin, denkt doch mal nach über Gott. Erkennt, dass ihr keine Macht habt, dass ihr den Göttern in Weiß euch nicht anvertrauen solltet in erster Linie, vertraut euch Gott an. Das ist es. Wir sind nicht mehr die Macher. Gott ist es, der Macht hat und es lenkt. Und ihm sollen wir uns anvertrauen, als dem einzig wahren Gott. Das ist die Einladung, das ist die Aufforderung in diesen Tagen. Wir müssen loslassen können, innerlich abschalten und uns ganz auf den Herrn konzentrieren. Dann wird die Erkenntnis zunehmen. Gott redet zu stillen Herzen. Also Boxenstopp, Atem schöpfen, das geht nur, indem wir sozusagen alle Räder stillstehen lassen. Darum geht es. Erkennt, dass ich Gott bin. Dass ich der einzige, der höchste Gott bin. Diese Erkenntnis brauchen wir in diesen Tagen als gottlose Nation. Wir haben gesündigt. Wir haben schwer gesündigt als Völker in dieser Welt. Wir meinten, das Klima retten zu müssen, die Welt retten zu müssen und ignorieren, dass Gott einen Plan für diesen Planeten hat, der schon vor Grundlegung der Welt festgelegt ist. Er hat diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen und damit auch uns. Und so müssen auch wir sterben, früher oder später. Und das bedeutet ja, für mich und für dich, wann wir sterben, ist nicht so wichtig. dass wir sterben, ist eine biblisch richtige Tatsache. Und auf diese sollten wir vorbereitet sein. Jeder Mensch wird sterben. Jeder Mensch muss vor den Thron der Gnade, vor Gott als Richter oder als seinen Retter. Jeder Mensch wird Gott begegnen, vor Gott stehen und verantwortlich sein für sein Leben. Und nur der kann bestehen, der sich in der Gnade Gottes geborgen weiß, der geglaubt und gelebt hat, dass Jesus wirklich Retter ist und Jesus als Retter angenommen hat. Also, lasst ab, seid stille, erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter der Nation, erhöht auf der Erde. Er wird regieren. Er wird im tausendjährigen Reich der König sein. Und die Nationen werden zu ihm kommen und ihm Ehre bringen. Das ist gewiss. Und wir dürfen ihn jetzt schon ehren als Gemeinde Jesu. Und das sollen wir mit einem frohen Herzen. Jesus ist unser König, wie wir es gesungen haben, Priester und Prophet. Was für ein Reichtum, was für ein Schatz, was für ein Gott und Retter. Schließlich, Gottes Volk hat Sicherheit. Zum Schluss wird das Thema des Psalms noch einmal zusammengefasst. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Ich besuchte einmal eine Schule, in der hatten wir in unserem Gymnasium unten einen Atombunker. Und einmal war der Hausmeister zugange und hat mich gefragt, willst du mal mitkommen, ich zeig dir unseren Atombunker. Das war in den 1970er Jahren, da war Atomkrieg noch eine echte Bedrohung, im Kalten Krieg, wie man ihn nannte. Und da durfte ich da reinschauen. Aber ich wollte nie in so einen Bunker reinsitzen müssen. Die Vorstellungen waren gruselig, was passieren würde bei einem Atomschlag. Das wissen wir bis heute. Aber bei Gott sind wir viel sicherer als in einem Atombunker. Und ich meine das nicht im physischen Sinne. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben, sondern im geistlichen Sinne. Gesundheit ist nicht alles. Sterben müssen wir alle früher oder später. Aber sind wir bereit? Heute sagen wir oft, und ich sage das auch sehr oft, bleiben Sie gesund. Und eigentlich müsste man daran hängen und seien Sie bereit. Worauf denn? Ihrem Gott zu begegnen. Bleib gesund und sei bereit, deinem Gott zu begegnen. Und Gott ist uns gnädig, er ist barmherzig. Er wird uns gnädig sein, wenn wir zu ihm kommen und ihm Recht geben in allem, was er über uns Menschen, über dich und mich in seinem Wort gesagt hat. Wir sind Sünder, wir haben das Ziel verfehlt, wir sind schuldig vor Gott, wir brauchen Vergebung und wir brauchen die Vergebung durch Jesus Christus. Durch seinen Kreuzestod werden wir Vergebung bekommen, indem wir annehmen, was er für uns getan hat, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Im Himmel sind nur solche, die erkannt haben, dass sie den Zorn Gottes verdient haben, den ewigen Tod verdient haben, aber dass sie aus Gnade gerettet sind, durch Glauben allein. Das wünsche ich uns, dass wir diese Sicherheit, diese Gewissheit in unserem Gott haben, der eine feste Burg ist. Komme, was da wolle, Gott ist unsere Zuflucht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Neigen wir uns dazu. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich anbeten dürfen als unseren Retter und Heiland, dass du gekommen bist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dass du alle Gewalt hast im Himmel und auf Erden. Danke, dass dein Wort uns Trost gibt, Trost spendet in diesen Tagen. Dass du unser Trost bist, unser Halt, unser Heiland, unser König, Priester und Prophet. Und so hilf uns, dass wir deine Zeugen sind in dieser Zeit. Dass wir als Getröstete andere trösten mit dem Trost, mit dem du uns getröstet hast. Und das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von der absoluten Sicherheit in den Händen Jesu, die nur der hat, der sich auch aufgemacht hat, im Glauben, sich dir anzuvertrauen. Herr Jesus, ich bete für jeden, der hier zuhört, der das mit ansieht, der diese Botschaft gehört hat, dass er im Glauben Mut fasst, ganz neu oder einmalig, zuerst, jetzt, heute, dir zu vertrauen. Herr, das wirke du durch deinen Geist. Wir danken dir von Herzen und dass wir uns unter deinen Schutz und deine Gnade stellen dürfen. Amen. Gottes Segen.